Oh, es tut so gut, Herr, wenn du gegenwärtig bist. Du sagst in deinem Wort, dass du im Lobpreis deines Volkes wohnst. Ich danke dir, dass wir dich loben dürfen, dass du uns darin nahe kommst und dass du nicht fern bist, sondern nahe. Dass du mit deinem Geist uns nahe kommst und uns erfrischen möchtest, dass du uns erfüllen möchtest. Ich danke dir so sehr, dass wir dich anrufen dürfen und dass du unser Gebet hörst, dass du unser Schreien im Herzen hörst, auch wenn wir die Worte nicht aussprechen, sondern nur im Herzen sagen, lesen wir immer wieder in der Bibel, dass du auch dieses Gebet hörst und oft, bevor es im Herzen zu Ende gebetet ist, hast du schon erhört. So danke ich dir, dass du hier bist, dass du einen Raum geschaffen hast, wo wir hören können. Auf dein Wort, was Leben in sich trägt. Danke, Jesus. Amen. Amen. So läuft's. Ich glaube an einen dreieinigen Gott. Eine Lehre über Gott, die sehr schnell unser Denken zum Explodieren bringt. Waldemar, glaubst du an drei Götter? Du hast mich falsch verstanden. Ich glaube an einen dreieinigen Gott. Ich glaube an den Vater, ich glaube an den Sohn und dann hapert's. Aber gut, dass uns der Predigttext aus 2. Korinther 13, Vers 13 auf die Sprünge hilft. Hier sagt Paulus der Gemeinde in Korinth: Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Diese Folge, diese Dreieinigkeit, geht sehr schnell über die Lippen. Ziemlich schnell. Aber wer ist dieser Heilige Geist? Vater, Sohn, okay, ja. Aber was ist mit dem Heiligen Geist? Was Jesus getan hat, das kann man greifen, ja. So eine Vaterbeziehung kann man auch nachempfinden. Aber jetzt kommt dann sowas, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Das kann ich nicht anfassen, das kann ich nicht greifen. Wovon spricht Paulus hier? Was will uns Gottes Wort sagen damit? In der Praxis sieht es bei einigen so aus, dass letztendlich die Dreieinigkeit besteht aus Vater, Sohn und Bibel. Und die Bibel, die dritte Form, die dritte Person der Dreieinigkeit ist. Versteht mich nicht falsch. Die Bibel ist sehr, sehr kostbar. Die Bibel und Gott kann man nicht auseinander dividieren. Es ist Gottes Wort. Seine Worte selbst. Aber die Bibel selbst leitet uns dazu an einen dreieinigen Gott in drei verschiedenen Personen zu glauben. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und für einige ist es so, dass der Heilige Geist vielleicht einmal gekommen ist zu den Aposteln, zu den großen Jüngern Jesu und hat sie befähigt, hat sie inspiriert. Mit voller Power ist er gekommen und sie haben die Schriften verfasst, die für uns Leben sind. Ohne diesen Brief Gottes wüssten wir nichts von ihm. Eine Liebestat Gottes an uns. Man kann eigentlich keine zu hohe Sicht vom Wort Gottes haben. Aber für einige ist es so, dass diese Apostel inspiriert wurden, die Bibel zu schreiben. Der Heilige Geist kam einmal ganz massiv und seitdem macht er einen ausgedehnten Urlaub. Ist ja alles gesagt. Sieh zu, ich bin dann mal weg. So dass der Heilige Geist im Prinzip eine nicht fassbare Kategorie ist im Denken, im christlichen Denken, auch im Glauben, ist es keine Kategorie, die eine Rolle spielt im Alltag. Das rührt auch daher, weil es viele Verunsicherungen gibt. Es gibt auch einige eher mystische Gruppen, die aus dem Heiligen Geist irgend so ein Gewaber gemacht haben, was nicht definierbar ist. Und das haben sie verbunden mit so ostasiatischen Praktiken, dass man irgendwie lange schaukeln muss und warten muss und irgendwas praktizieren muss, was eigentlich überhaupt nicht der christlichen Kultur des Wortes Gottes entspricht, um an diese Erfahrungen zu kommen. Und dadurch gab es lange Zeit in der Kirchengeschichte und auch in unseren Gemeinden eine große Unwissenheit und Unsicherheit über diese Person des Heiligen Geistes. Sodass mich ich war mal Praktikant in einer, für ein paar Wochen in einer Gemeinde, in einer Baptistengemeinde, und ich war dort auf einer Seniorenfreizeit. Und das war eigentlich die coolste Woche des ganzen Praktikums. Es war richtig stark, also ohne Witz, das war richtig gut. Und wir hatten eine sehr intensive Zeit. Und ich habe dort eine Einheit übernommen und wir haben auch über den Heiligen Geist gesprochen. Und dann kam die besorgte Frage von einer alten Dame, die ich sehr schätze: Darf ich überhaupt zum Heiligen Geist beten? Sie kommt aus einer, oder sie ist eine Generation, wo das Thema ganz, ganz heiß diskutiert wurde. Darf ich zu dem Heiligen Geist beten? Verbunden damit diese Ängste. Denn vielleicht passiert ja dann etwas, was schlecht ist. Vielleicht, wenn ich den Geist Gottes anrufe, öffne ich mich für eine Dimension, wo ganz schnell ein falscher Geist lauert. Keine Frage, die gibt es, nicht zu wenig von ihnen. Dass ich mich öffne für dämonische Mächte und auf einmal kommen sie in mich hinein, nehmen Besitz von mir. Und es ist nicht witzig, wenn Menschen belastet und besessen sind von Dämonen. Das ist, sind keine einfach Horrorgeschichten in der Bibel. Das ist bis heute Realität. Und dadurch diese Zurückhaltung. Darf ich überhaupt? Bevor ich was falsch mache, lass ich es lieber sein und bleib auf der sicheren Seite. Bitte das Vaterunser und Jesus bete ich auch an. Das sehe ich ja auch in der Bibel. Aber müssen wir tatsächlich Angst haben, uns mit diesem Heiligen Geist einzulassen? Jesus sagt dazu Folgendes: Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten? Gott hört sehr genau hin, wenn wir beten. Wenn ich sage: Herr, schenk mir deinen Geist, dann wird kein Dämon da warten und lauern. Und ich habe wunderbare Erfahrungen gemacht, wunderbare Erlebnisse mit Freunden, die genau an diesem Punkt Schwierigkeiten hatten und das dann als Verheißung ergriffen haben und wunderbare Erfahrungen gemacht haben mit dem Heiligen Geist, weil sie Gott beim Wort genommen haben. Okay, Gott, du sagst es, dass du genau diese Bitte hörst. Und du gibst nicht etwas anderes und lässt mich einfach im Sande verlaufen, sondern du gibst genau das, was gut ist, den Heiligen Geist. Deswegen ist unser Thema heute von der Folie der letzte Part, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Die Bibel sagt unmissverständlich, wir haben einen Gott. Das ist gar keine Frage. Wir haben keine drei Götter. Und es ist auch nicht so, wie im Koran steht, dass wir irgendwie Vater, Sohn und die Jungfrau Maria anbeten würden. Wir haben einen Gott. Aber die Bibel bezeichnet drei Personen als Gott. Den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Daraus schließen wir, wenn man theologisch darüber nachdenkt, ja, ein Gott, drei Personen. Aber warum ist das wichtig? Warum ist es wichtig, dass wir über die Dreieinigkeit nachdenken und dann speziell über den Heiligen Geist? Welchen Nutzen hat das für uns? Diese drei stehen in einer Beziehung, die wir uns jetzt näher anschauen wollen. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Was haben wir hier? Wir müssen mal schauen, welcher Befund ist da? Wir haben drei Personen. Und jeder Person wird sozusagen eine Eigenschaft zugemessen. Wir haben einmal Jesus Christus mit seiner Gnade. Dann haben wir den Vater, hier Gott, die Liebe Gottes. Das sind diese zwei Komponenten, die auf einmal auftauchen. Wir haben eben gerade gesungen, und das fand ich ganz interessant, sehr passend zu diesem Text jetzt, dass wir diese Gnade Gottes und in der nächsten Zeile die Liebe Gottes wollen. Wir wollen Gnade und Liebe. Ich frage dich, begehrst du diese beiden Dinge? Möchtest du einen gnädigen Gott, der gnädig auf dich schaut? Möchtest du einen Gott, wünschst du dir einen Gott, der dich liebt, bedingungslos annimmt? Wenn du diese Dinge als begehrenswert erachtest, dann ist das gut. Nur die Frage ist, wie kommen wir an diese Dinge? Diese Dinge bekommen wir nur, wenn wir in Gemeinschaft treten mit Gott. Wir haben letzte Woche über die Jahreslosung etwas gehört, die da heißt, Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Aus der Nähe mit Gott entspringt etwas Gutes, persönliches Glück. Willst du Gnade und Liebe? Geh zu Gott. Nur bei Gott sind diese Dinge verfügbar. Und jetzt eine sehr wichtige Information. Wir haben die Gnade Jesu, die Liebe des Vaters, zwei Komponenten. Und jetzt kommt der Heilige Geist. Er hat keine Komponente. Er hat nicht sozusagen einen Schatz, den er bei sich trägt und dir auch gibt. Das ist eine wichtige Beobachtung hier in unserem Text. Jesus bietet was an. Der Vater bietet was an. Aber der Heilige Geist kommt mit nichts Neuem. Es heißt hier nur, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Warum? Der große Reformator Johannes Calvin hat Folgendes dazu gesagt. Die Gemeinschaft des Heiligen Geistes fügt Paulus hier an, weil wir nur unter der Leitung des Geistes, nur unter der Leitung des Geistes in den Besitz Christi und aller seiner Güter kommen. Lasst euch nicht stören, ein bisschen alte Formulierungen. In den Besitz Christi. Jesus, du bist mein. Und alles, was du mit dir trägst, das wird auch mein. Jetzt sehen wir in diesem Text, Paulus wünscht den Korinthern, die Liebe Gottes soll bei euch sein. Die Gnade soll bei euch sein. Und ich sag euch, wie ihr daran kommt. Durch die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Denn wenn du diesen Geist wegnimmst, dann kommst du an diese Güter gar nicht. Möchtest, findest du Liebe Gottes und die Gnade Jesu, die er am Kreuz so wunderbar zeigt. Ist das etwas, was begehrenswert ist in deinen Augen? Wenn du das ergreifen möchtest, du kommst an diese dritte Person nicht drumherum. Auch wenn wir gerne in der Praxis das ausklammern wollen, was wir nicht so verstehen, vielleicht auch nicht verstehen wollen oder weil irgendwelche Leute uns irgendwelche komischen Berichte erzählt haben. Gott selbst spricht davon, Gott selbst sagt, dass es gut ist. Ich möchte Gott gehorchen. Die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist ist damit nichts Optionales. Vater, das ist in Ordnung, Jesus ist auch gut. Aber mit dem Geist, da habe ich so meine Schwierigkeiten. Das überlasse ich mal den Experten bzw. Charismatikern. Aber die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist ist nicht optional. Der Heilige Geist ist der Kanal zu den Schätzen Gottes, Liebe und Gnade. Ich habe vorhin über die Dreieinigkeit gesprochen. Drei Personen, die stehen in einer Beziehung zueinander. Warum ist das wichtig für uns? Wenn diese drei Personen Gott sind, dann könnten wir hier auch einfach schreiben, die Gnade Gottes und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft Gottes sei mit euch allen. Wenn du von Gott etwas empfangen möchtest, wenn du von Gott etwas empfangen möchtest, musst du auch mit Gott Gemeinschaft haben. Wenn du von Gott etwas willst, musst du Gott nahe kommen. Wenn du den Heiligen Geist ausklammerst und mit ihm nichts zu tun haben möchtest, wird es sehr schwierig. Es wird sehr schwierig, weil Gott es so gesetzt hat, der Heilige Geist. Habt ihr in der Lesung aus Johannes 16 noch die Worte im Ohr, wie Jesus sagt, es ist gut für euch, dass ich gehe? Wörtlich sagt er, es ist nützlich für euch. Ihr habt Nutzen davon, wenn ich gehe. Ja? Also wenn ich der Jünger da wäre und das gehört hätte, Jesus, hallo? Das soll nützlich sein, dass du gehst? Ich hätte ja gern mal den Petrus da gehört, was er gesagt hat. Das soll nicht sein. Ich halte dich fest. Ich leg dich in Ketten, dass du hier bleibst. Das wird nicht überliefert. Es ist nützlich. Es ist nützlich, dass der Heilige Geist kommt, sagt Jesus selber. Wer bin ich? Wer bin ich, dass ich jetzt da sage, der Heilige Geist, lass mal gut sein. Liebe, Gnade empfangen wir nur, wenn wir in diesen Kanal Gottes hineingehen, wenn wir Gemeinschaft haben mit dem allmächtigen Gott, wenn wir Gemeinschaft haben mit dem Heiligen Geist. Aber dieser Vers meint noch mehr. Dieser Vers redet nicht nur davon, einmal in dieses Vorrecht zu treten, Kind Gottes zu sein, die Sünden vergeben zu bekommen und die Liebe Gottes zu empfangen. Viele von uns in diesem Raum haben das erlebt. Bei dem einen ist das nur ein paar Jahre zurück. Bei dem anderen sind es vielleicht schon ein paar Jahrzehnte. Preis den Herrn dafür, dass du Gott erlebt hast, dass du seine Gnade und seine Liebe erfahren hast. Aber ich möchte auf eine Sache hinweisen. Gott möchte nicht nur einmal in deinem Leben dich rumkriegen, dich in seinen Sack werfen, so, jetzt habe ich ihn abgestellt, ich gehe weiter. Ich suche den Nächsten, zeig ihm meine Gnade und meine Liebe und er ist überwältigt. Ich sage, wow, Gott, du bist so gut. Und ich möchte mein Leben für dich leben. Ich möchte mich taufen lassen. Ich möchte in eine Gemeinde gehen. Und dann ist auf einmal Sense. Das ist nicht Gottes Idee. Gott hat mehr Interesse an deiner Person. Gott möchte nicht einfach, dass du einmal in deinem Leben Ja sagst und danach plätschert das Leben so vor sich hin. Irgendwie musst du dich zufrieden geben damit, dass du einmal Gott erlebt hast, das hat dich überwältigt, du findest alles ganz toll, aber danach war es das. Gott ist ein Gott, und das lesen wir in unserem Vers, ein Gott der Gemeinschaft. Gott sehnt sich danach, Nähe zu dir zu haben, Nähe zu seinem Kind. Gott will nicht nur das Fundament legen deiner Errettung, sondern er will, dass dieses Fundament auch Früchte trägt. Er will auf diesem Fundament ein Haus bauen und es soll Es soll ein sehr, sehr schönes Haus sein. Freunde, Freunde, es soll ein sehr, sehr schönes Haus sein. Und 1. Korinther 3, wenn ihr zu Hause seid, könnt ihr es gerne mal nachlesen, da wird beschrieben, wie Menschen unterschiedlich auf diesem Fundament bauen. Dort heißt es, dass einige mit Stroh bauen, einige mit Holz, einige aber mit sehr, sehr kostbaren Gegenständen. Und dann wird so ein Bild beschrieben, wie unser Haus quasi durch eine Art Bestandsprobe, ein Feuer geht. Und das alles, was mit Stroh und Holz gebaut wurde, ich muss es euch nicht sagen, es war weg. Es war weg, es war dahin. Aber diejenigen, die mit kostbaren Materialien gebaut haben, die sind durch diese Bestandsprüfung durchgegangen und alles blieb bestehen. Gott sagt, und das zeigt seine tiefe Gnade und seine große Liebe, dass auch diese Menschen, wo auch das alles vergeht, dass die durchs Feuer hindurch gerettet sind. Aber wenn du dich dazu entschieden hast, das Minimum zu erleben von Gott, dann bist du sehr, sehr unklug. Du tust dir selber was sehr, sehr Schlechtes. Ein Freund von mir hat das mal so beschrieben, wenn hier ein schmaler Weg ist und hier ein breiter, und ich Gott erfahre und sehe, das ist dieser schmale Weg, von dem die Bibel uns immer beschreibt. Und dieser schmale Weg ist gut. Dann sagt er, erkennt er viele Christen, die Folgendes machen. Sie stellen ein Bein auf diesen schmalen Weg, aber nur an den Rand. Und versuchen, so zu stehen, möglichst noch viel von diesem breiten Weg mitzukriegen. Aber mein Fuß ist ja noch auf dem schmalen Weg. Und ich komme so gerade rein. Die Rettung kann man mir nicht nehmen. Aber ich mache sonst mein Ding. Das ist ein sehr, sehr gefährlicher Weg. Ein sehr gefährlicher Weg. Denn wer sagt dir, dass du bei diesem Spagat nicht fällst? Gott möchte eine tiefe Gemeinschaft mit dir, auch wenn du schon gläubig bist, auch wenn du getauft bist, wenn du in diese Reichtümer gekommen bist. Gott möchte so viel mehr für dich. Ein kleiner Witz. Warum fragt mich ständig meine Frau, ob ich sie noch lieben würde? Dabei habe ich ihr doch einmal bei unserer Hochzeit gesagt, dass ich sie liebe. Und wenn sich daran etwas ändern sollte, dann werde ich ihr auch Bescheid geben. Aber das ist ein Ehemann, den man beim Wort nehmen kann, oder? Ein ganzer Kerl. Das ist so ein Typ, ja, das ist eine Flachpfeife, ja. Aber die Beziehung mit Gott, die eine Liebesbeziehung ist, die sieht anders aus. Gott ist nicht zu uns gekommen und hat gesagt, ich hab dich gern und ich gehe dann wieder. Wenn sich daran was ändern sollte, dann komme ich und sag's dir. Das ist nicht der Fall. Eine gute Ehe sieht so aus, dass man die Liebe zueinander so oft wie möglich kommuniziert. Das muss nicht immer in diesem Wort, ich liebe dich, sein, aber es darf lieber zu viel als zu wenig. Es kann auch mit anderen Wohltaten passieren. Wisst ihr, Gott bietet seinen Kindern an, dass sie ihr ganzes Leben in dieser Gemeinschaft des Heiligen Geistes leben und damit Gottes Gegenwart erleben. Das heißt, wir verweilen, wir verharren ganz bewusst in dieser göttlichen Atmosphäre, die der Geist selber schafft. Und diese Atmosphäre, die der Geist schafft, ist bestimmt von der Kraft Es ist eine Atmosphäre der Liebe, der Freude, der Wahrheit, der Heiligkeit, der Gerechtigkeit, der Freiheit und des Friedens. Das ist Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Und in diesem Punkt brauchen wir Erneuerung. Wir brauchen hier eine Erneuerung, dass wir in die bewusste Gegenwart Gottes hineintreten, dass wir die Atmosphäre Gottes, die er schafft, dass wir sie wahrnehmen. Es ist nichts etwas, was wir durch Yoga-Künste herbeizaubern. Es ist da. Gott ist da. Er sehnt sich nach dieser Beziehung. Er möchte einfach nur, dass du deine Augen auf ihn richtest und das im Glauben, meine Freunde, im Glauben annimmst. Im Glauben in dieser Gegenwart Gottes verharrst und im Glauben die Freude ergreifst. Vor einigen Wochen haben wir von Rainer gehört, eine bewegende Predigt über die Freude. Und er hat auch selber gesagt, wie es eine Entscheidung ist, die Freude zu ergreifen. Und so ist es auch unsere Entscheidung, wenn ich Gott ergreifen möchte. Heiliger Geist, ich möchte Gemeinschaft haben mit dir. Weil in dieser Gemeinschaft ist die Gegenwart Gottes erfahrbar, ist sie erlebbar, Stunde für Stunde, Sekunde für Sekunde. Es geht um diese ganz bewusste Vereinigung mit Gott selbst, eins zu sein mit Gott. Als Illustration, ich habe einen sehr interessanten Kurzfilm gesehen, und da ist Folgendes passiert. Ein Mann und eine Frau wachen morgens auf, liegen im Bett, sind beide wach, reden nicht miteinander. Was passiert? Er sitzt da so mit seinem Handy, mit seinem Smartphone, ja, und schaut die neuesten Nachrichten an oder checkt, was seine Freunde ihm gerade geschrieben haben oder so. Auf jeden Fall sieht man, sie würde ganz gern, dass er zu ihr gewandt ist, ja, aber er guckt auf sein Handy. Nächste Szene. Sie joggen, machen eine kurze Pause und dehnen sich. Was macht er? Er ist schon am Telefonieren. Sie genervt, guckt. Er telefoniert und erzählt und erzählt. Nächste Szene sieht man, wie sie am Strand lang läuft. Sieht ein Pärchen, das ein Heirats... Der Mann macht gerade einen Heiratsantrag. Was macht er, während er auf den Knien ist? Hat er sein Handy und nimmt das als Video auf, ja? Und dann küssen sie sich, damit es auch, ja, festgehalten ist hier in diesem Video, ja? Sie geht weiter. Sie sieht eine Schaukel mit zwei Schaukeln und eine, die geht richtig ab, ein Mädel. Und auf der anderen sitzt ein anderes kleines Mädchen. Diese Schaukel, Stillstand. Sie in ihrem Handy und sucht irgendwas. Dann geht es weiter. Sie trifft sich mit einer Freundin. Sie schüttet Sekt ein und möchte gerade mit ihr anstoßen und die Freundin achtet gar nicht darauf, nimmt ein Handy und schießt ein Foto von sich. Sie möchte diesen Moment ja festhalten, aber zum Anstoßen kommt es nicht. Sie trinkt. Dann sitzt sie im Theater und da ist gerade Comedy und alle lachen. Der Freund ist wieder an seinem Handy dran. Dann gehen sie zum Bowlen. Sie nimmt die Bowlingkugel, schmeißt sie und räumt alle ab. Sie dreht sich um und da ist eine Riesenklicke. Ja? Sie geht dahin und freut sich, möchte einschlagen. Das ist sehr, sehr makaber gemacht. Alle 10, 15 Mann sitzen da mit ihrem Handy und bekommen das gar nicht mit. Stille. Nichts passiert. Sie ist auf einer Geburtstagsfeier. Und alle singen zwar das Lied Happy Birthday, aber jeder filmt es mit seinem Handy. Man möchte diesen Moment aufnehmen. Alle gucken in ihr Handy. Der Filmclip endet damit, dass der Mann und die Frau sich wieder ins Bett legen. Sie macht das Licht aus, legt sich so zu ihrem Mann hin, so auf die Brust. Alles ist dunkel und auf einmal sieht man, das Handylicht geht wieder an. Dieses Video wurde gedreht, um die Botschaft zu vermitteln, warum wir nicht den momentanen Augenblick, in dem wir gerade jetzt sind, nicht leben, beziehungsweise nicht genießen. Man kann über diese Handys denken, was man möchte. Sie sind vielmal Segen, aber auch in diesen Hinsichten nicht so gut. Aber ich möchte nicht über Handys philosophieren. Als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, das ist eine Wahrheit, die sich hier auch widerspiegelt. Diese Frau ist darauf aus, Gemeinschaft zu haben mit Freunden, zu feiern, Freude zu teilen, Gemeinschaft zu haben mit ihrem Ehemann. Aber alle Personen lenken sich ab. Aber sie sind im selben Raum. Sie sind im selben Raum. Sie erleben das Gleiche gerade. Aber es macht etwas Unterschiedliches mit ihnen. Sie wollen das unbedingt als Video festhalten, um sich danach anzuschauen. Aber richtig erlebt haben sie es nicht. Sie waren letztendlich irgendwie doch abwesend. Und als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, genau so ist es mit Gott. Genau das Gleiche ist es. Ich muss nicht zaubern, ich muss nicht meditieren und was weiß ich. Gott ist da. Aber wie bewusst nehme ich es an? Ergreife ich diese Gegenwart des Heiligen Geistes im Glauben? Und sage, Heiliger Geist, du bist da. Ich sehe in deinem Wort, in deinem heiligen, guten Wort, sehe ich, was du mir schenken möchtest. Ich hatte es vorhin aufgezählt. Kraft, Liebe, Freude, etc. pp. Ergreifst du es oder im Bild zu bleiben, nimmst du dir dein Handy und versuchst dein Leben irgendwie damit zu vergnügen, um in dem Leben zu sein. Auch wenn du kein Handy hast, dieses Bild trifft auf uns alle. Lebst du in der Wirklichkeit und in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes? Gott nimmt dich hier in Verantwortung. Gott nimmt dich in Verantwortung. Er ruft seine Kinder immer wieder auf, auch wenn du mein Kind bist. Auch wenn ich dich schon kenne und du mich schon kennst, ich nehme dich in Verantwortung. Ich biete es dir an, dass du ein Leben führst, was echt einen Unterschied macht. Nicht ein Leben, ja, ich bin Christ und ich habe mir fromme Praktiken angewöhnt, sondern ich lebe im Heiligen Geist, zu leben. Denn es reicht nicht, dass ich euch jetzt diese Eigenschaften des Heiligen Geistes schmackhaft mache. Die sind am Ende einfach, das sind einfach nur nackte Eigenschaften des Heiligen Geistes. Wenn nicht eine Verbindung entsteht, wenn ich nicht anfange, wie Jesus es selber sagt, Vater, gib mir diesen Geist. Gib mir diesen Geist und Gott wird geben. Es nutzt gar nichts, wenn ich sage, wie toll der Heilige Geist ist, was er alles machen kann, welche Gaben er bereithält, welche Frucht er in deinem Leben entstehen kann. Durch dein Leben entstehen kann. Wenn du nicht zu diesem Geist gehst, diesen Geist Gottes nicht wahrnimmst, dich nicht bereit machst, dich nicht aufmachst, diesen Heiligen Geist mit ihm in tiefster Gemeinschaft zu leben. Ein sehr bekanntes kirchliches Dokument, genannt der große Westminster Katechismus. Ein Katechismus, das kennt man heutzutage schon, glaube ich, fast gar nicht mehr. Ich weiß nicht, wie es hier im Süden ist. Ein Heft mit Fragen über Gott und den Glauben, dass man sich immer wieder mal so ein paar Fragen stellt und mit Antworten versehen. Und dort wurde gefragt, was ist die höchste Bestimmung des Menschen? Das ist die erste Frage. Und dort heißt es, die vornehmste und höchste Bestimmung des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und ihn vollkommen zu genießen. In Ewigkeit. Preist den Herrn. Ich liebe diese Formulierung. Gott zu verherrlichen und ihn zu genießen in Ewigkeit. Denn dieses Leben im Heiligen Geist ist keine Sache, die uns irgendwie schadet oder irgendwie uns etwas raubt, die Freuden der Welt irgendwie wegnimmt. Nein, es ist absoluter Genuss. Ich habe einen Cousin, der ist, 18. Und der hat vor kurzem echt so eine Erneuerung in seinem Glauben erfahren. Und er hat versucht, diesen Spagat die ganze Zeit hinzukriegen in den letzten Jahren. Und er hat mir gesagt, ich habe immer gedacht, wenn ich mich komplett auf Gott einlasse, ich glaube an Gott, aber wenn ich mich komplett auf ihn einlasse, dann verpasse ich eine ganze Menge. Und er sagt, das ist die größte Lüge des Satans. So ein junger Mann. Ich habe mich so gefreut, als er davon erzählt hat, was diese Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist aus ihm macht. Einen gottesfürchtigen Jungen, der Gott liebt die Menschen um sich herum liebt und ihnen das weitergibt. Er ist eine lodernde Flamme für Jesus, weil er in die Gemeinschaft des Heiligen Geistes getreten ist. Dieses Leben mit dem Geist hat Konsequenzen. Es hat gute Konsequenzen. In der Bibel im Neuen Testament lesen wir an vielen Stellen, wo Christen im Heiligen Geist waren, heißt es. Also ein anderes Wort für Gemeinschaft mit dem Geist hatten. Das ist so interessant, sich mal anzuschauen, was sie da gemacht haben im Geist. Ich möchte ganz kurz nur die Eigenschaften erzählen. Sie wurden im Geist getröstet. Sie haben im Geist gejubelt. Sie haben sich im Geist etwas vorgenommen. Und sie haben im Heiligen Geist die Dinge beschlossen. Im Heiligen Geist wurde dem Gewissen die Wahrheit bezeugt. Im Heiligen Geist hatten sie Zugang zu Gott. Sie haben im Heiligen Geist gebetet. Sie haben im Geist den Nächsten geliebt. Und wenn man sich das mal alles aufzählt, das ist ja nur ein Ausschnitt, dann können wir uns fragen, wie viele Aktivitäten in unserem Alltag leben wir bewusst in der Verbindung mit dem Geist? Wie viele Aktivitäten in unserem Alltag leben wir in dieser Gegenwart Gottes, in der heiligen Atmosphäre? Gott möchte, Gott wünscht sich, er sehnt sich danach, dass wir unser Fühlen und Denken mit seinem Fühlen und Denken synchronisieren, auf eine Ebene bringen. Und das wird uns eine Freude im Leben geben, die unaussprechlich ist. Dass wir dastehen, Herr, meine vornehmste und höchste Bestimmung ist, dich zu verherrlichen und dich zu genießen. Und das möchte ich in Ewigkeit. Amen.